Man muss sich vorstellen, Japan ist ein Land, das keine eigenständigen Energiequellen hat und bis in die frühen 70er Jahre hinein fast vollständig vom Öl abhängig war. Anfang der 70er Jahre haben wir dann weltweit die sogenannten Ölpreiskrisen gehabt und die waren Anlass dafür, dass Japan umgesteuert hat und von diesem Zeitpunkt an sehr systematisch in der Energiepolitik die Ölabhängigkeit zurückgefahren hat zugunsten des Ausbaus der Atomenergie. Sodass man sagen kann, seit etwa den frühen, also um 70 rum, begann das Atomprogramm und hat tatsächlich zu diesem unerhörten Zuwachs geführt, den man heute auch in Japan ja auf den Landkarten sogar sehen kann, wo überall diese Punkte sind, wo Atomkraftwerke heute stehen.
In den Medien ist ja jetzt in den letzten Tagen auch oft der Vergleich zu Tschernobyl, was genau vor 25 Jahren stattgefunden hat, laut geworden. In Japan wird dieser Vergleich verworfen, kann man sagen. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu?
Also mir ist in der Berichterstattung ist mir aufgefallen, dass tatsächlich die Berichterstattung damals zu Tschernobyl völlig anders ist als die Berichterstattung heute zu den Ereignissen in Japan. Bei Tschernobyl war damals der Blick zu sagen, naja, in der damaligen Sowjetunion ist der Sicherheitsstandard, der technische, technologische Standard so niedrig. Gut, es kann da passieren und es kann uns nicht passieren. Jetzt bei Japan hat man es mit einem Land zu tun, das weltweit die drittgrößte Wirtschaftsmacht ist, das den Ruf hat, das Image hat, technologisch führend weltweit zu sein. Und jetzt hat man plötzlich hier ein Land, das mit einer ähnlichen Katastrophe kämpft gerade. Was ist der Vergleich? Ich glaube, in dem Ausmaß der Katastrophen hoffe ich, dass es nicht in einem gleichen Ausmaß, wie wir es in Tschernobyl erlebt haben, in Japan auch passieren wird. Aber so wie es heute aussieht, kann man das nicht ausschließen. Und da muss man einfach sagen, da zeichnen sich Grenzen ab, wo Technologie letztlich nicht mehr beherrschbar ist angesichts der Macht von Naturgewalt, wie wir es jetzt hier erlebt haben.
In Japan hieß es ja bisher immer, dass die Kernkraftwerke da sicher seien. Aber eine Debatte wie in Deutschland findet nicht statt. Gibt es in Japan so etwas wie eine Anti-Atom-Bewegung? Und wenn ja, wie sieht die da aus?
Also es gibt eine Anti-Atom-Bewegung in Japan. Und die ist schon sehr unterschiedlich zu der in Deutschland. Es ist nämlich vor allem eine lokale Bewegung. Das heißt, im Wesentlichen ist es eine Bewegung, die stattfindet überall da, wo die Standorte sind. Was wir in Japan nicht beobachten können, ist so etwas wie eine nationale, also überregionale Vernetzung der einzelnen Initiativen in eine große landesweite Anti-Atom-Bewegung. Dies haben wir nicht in Japan als Organisationsform. Man muss aber sagen, dass eigentlich immer, wenn das Thema Atom ansteht, wenn neue Standorte gesucht werden, sich vor Ort sehr massiv Protest einfindet. Ich selbst kann mich erinnern an die mittleren 70er Jahre, späten 70er Jahre, dann in den 80er Jahren, wo ganze Standortgemeinden oder geplante Standortgemeinden tief gespalten waren in der Frage, wollen sie ein Atomkraftwerk, ja oder nein? Und ich persönlich kenne Bewegungen, die erfolgreich waren, die tatsächlich durch Boykott des Bodenverkaufs, durch unentwegten politischen Druck auf der lokalen Ebene erfolgreich waren. Ein ganz berühmter Standort auf der sogenannten Rückseite von Japan, also der Seite, die China zugewandt ist, war so erfolgreich, dass tatsächlich bis heute dort kein Atomkraftwerk gebaut werden konnte. Also eine Bewegung gibt es. Diese Bewegung erscheint aus dem Ausland betrachtet als schwach. Sie ist in der Vergangenheit vor Ort, aber sehr wohl einflussreich gewesen.
Und also es liegt ja nahe, dass diese Bewegung jetzt durch die Geschehnisse aktuell noch verstärkt.
Ja, also das, damit muss man rechnen. Und gleichzeitig ist momentan natürlich die Situation so unvorstellbar, dass zunächst einmal jetzt so etwas wie ein Stillstand da ist. Das heißt, es ist offensichtlich jetzt momentan nicht die Stunde, über die politischen Konsequenzen nachzudenken oder auch die Bewegungen landesweit zu organisieren. Zumindest zum heutigen Tag kann man das noch nicht erkennen. Konsequenzen, denke ich, wird es geben.
Und man liest ja jetzt Verschiedenes, welche Auswirkungen die Atomkatastrophe gerade in Japan haben wird. Ja, die Aussagen sind teilweise sehr widersprüchlich. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen ein? Oder was kann es für Auswirkungen haben, weltweit betrachtet?
Also, ich glaube, es ist ein ganzes Paket. Das eine ist Auswirkungen gesundheitlicher Art. Wir haben ja in den deutschen Medien gestern gehört, dass bis Europa eine mögliche atomare Wolke nicht kommen wird. Dass so gesehen einzelne Regionen der Welt stark oder stärker betroffen sein werden. Diesmal wird es der asiatische Raum sein und nicht der europäische, wie es bei Tschernobyl der Fall war. Aber das ist eigentlich egal, worum es, denke ich. Also worum es ja geht, ist zum einen, Folgen einer solchen Katastrophe sind einfach schwerste Belastungen gesundheitlicher Art von Menschen. Im Falle von Japan ist es sicherlich noch mal ein bisschen anders, weil es eine Insel ist und da natürlich die Gnade des Windes auch dazu führen kann, dass er die Wolke aufs Meer hinaus treibt und nicht in die bewohnten Gebiete. Aber das weiß man nicht. Das Zweite ist natürlich weltweit, dass ich denke, dieses Ereignis wird noch mal dazu führen, dass die gesamte Frage der Energieversorgung neu und noch mal kritischer diskutiert werden muss. Was wir in Japan ja sehen, ist auf der einen Seite eine sehr radikale Verfolgung der Atomenergie aus Gründen der Sicherung von den Anforderungen der Bevölkerung nach Strom, nach Elektrizität, aber auch vor allem der Wirtschaft. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, wo Grenzen hier sind. Und die Grenzen waren im Falle von Japan auch immer bekannt. Es war bekannt, dass dieses Land auf der Schnittstelle von drei Platten liegt, dass es extrem erdbebengefährdet ist. Und es war auch bekannt, dass die Lage direkt am Meer, und zwar auf beiden Seiten der Insel, sowohl dem Pazifik gegenüber als auch gegenüber dem chinesischen Meer, dass die Nähe zum Meer immer doppelgesichtig ist. Man kann das Meerwasser als Kühlwasser benutzen, man hat aber auch das Problem der Tsunamis, wie wir es jetzt gesehen haben. Es ist, glaube ich, eine sehr eindringliche Warnung, hier nochmal zu sagen, der Glaube an die technologische Machbarkeit, der hat radikale Grenzen gefunden und ich glaube, das ist der Anlass für ein neues Denken, ein Umsteuern von Denken in Sachen Energieversorgung.
Woher bezieht Japan, also er bezieht ja seinen Strom überwiegend aus Atomkraftwerken, aber inwiefern gibt es auch erneuerbare Energien und inwiefern ist das ausbaufähig?
Also es ist definitiv ausbaufähig in sehr großem Umfang. Es wird mit Photovoltaik inzwischen gearbeitet. Ich persönlich würde sagen, dass sicherlich im Bereich der Windenergie mit Offshore-Anlagen noch lange nicht das mögliche Potenzial ausgeschöpft ist. Ich glaube, das ist etwas, was sicherlich auch für die japanische Energiepolitik in Zukunft viel stärker als bisher in Erwägung gezogen werden wird. Die Technologien sind da, das Wissen ist da. Es gilt jetzt nur radikal umzusteuern von der Atomenergie, die bisher immer Priorität hatte, auf alternative Energiequellen und einen Energiemix letztlich. Nicht? Das muss das Ziel sein, denke ich.
Das ist ja ein sehr technisiertes Land. Also ich stelle mir das so vor, dass man teilweise vielleicht nicht mal mehr aus der Tür rauskommt ohne Strom. So. Also welche Auswirkungen hat das jetzt eigentlich?
Also das ist definitiv, Einsparung von Energie ist etwas, was jeden Japaner, jede Japanerin wirklich in ihrem Alltag ganz, ganz tiefgründig betrifft. Als Deutsche muss ich sagen, bin ich jedes Mal mehr oder weniger fasziniert oder auch erschüttert zu sehen, dass Klimaanlagen in Japan, in den privaten Häusern, aber auch in Büros, in Kaufhäusern, Klimaanlagen werden nicht nur zum Kühlen benutzt, sondern werden zum Heizen benutzt. Dies wurde vor vielen Jahren als technologischer Fortschritt gefeiert, nachdem davor mit Öfchen geheizt worden ist oder mit Gas. Aber das ist natürlich von der Seite vom Energieverbrauch her gedacht eine völlig wahnsinnige Form der Erzeugung von Wärme. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein Land, das einfach ein wohlhabendes Konsumland ist. Und das bedeutet, sie haben ganze Kaufhäuser, sie haben offene Ladenstraßen, sie haben Malls, die einfach nicht nur rund um die Uhr unglaublich beleuchtet werden, sondern die eben auch gekühlt werden, runtergekühlt werden oder eben im Winter geheizt werden. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt gar nicht mehr im Raum Tokio oder wenn Sie einkaufen gehen, so etwas wie ein klares Gefühl von Hitze oder Kälte. Ich kann mich gut an Zeiten erinnern, als nicht überall im öffentlichen Raum, auf Bahnhöfen und wo auch immer Klimaanlagen liefen. Da war der japanische Sommer richtig heiß. Und zwar grauenvoll für Deutsche. Heute kühlen sie so runter, wenn sie U-Bahn fahren oder wenn sie im Bahnhof stehen, dass sie richtig sich freuen, mal rauszugehen auf die Straße, damit es mal ein bisschen wärmer wird. So stark wird gekühlt. Es gibt so gut wie keine Moskitos mehr, weil eben so gekühlt wird. Es gibt überhaupt auch kaum noch Kakerlaken, weil die auch sich fürchten vor runtergekühlten Räumen im Hochsommer. Also da hat sich ganz viel geändert und das ist natürlich einhergegangen mit einem unerhörten Wohlstand und mit einem Anstieg auch von Lebensqualität. Klar, wir haben auch ganz grauenvoll im Sommer geschwitzt und gestöhnt, aber die Situation jetzt des Energieverbrauchs muss man schon kritisch in den Blick nehmen, denke ich, bei aller Bequemlichkeit, wenn der Preis dafür so ist, wie wir es jetzt gerade erleben, dass nämlich ein Land ohne Ressourcen seinen extrem hohen Energieverbrauch aus einer Technologie bezieht, die solche katastrophalen Folgen haben kann, wie wir es jetzt gerade erleben.